herzlich willkommen zum Release Fitness Podcast. Ich bin dein Gastgeber Patrick Meinert und ich sitze hier beim FT Summit mit Daniel Müller. Und erstmal, ich heiße dich herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Podcast-Interview. Und das Thema, welches ich mir heute ausgesucht habe, ist Muskelfunktionstest im Allgemeinen. Aber bevor wir jetzt in das Thema eintauchen, würde ich mich freuen, wenn du vielleicht eine Kurzvorstellung von dir selber zum Besten geben würdest.
Okay, also erstmal auch danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich sprechen darf bei dir. Ich bin Daniel Müller, also bin Sporttherapeut und Sportwissenschaftler. Bin in beiden Bereichen tätig, das heißt, ich bin als Therapeut und Trainer tätig, freiberuflich bei uns in Magdeburg am Olympiastützpunkt. Betreue ich Sportler, treue privat auch Klienten. Bin als Sportwissenschaftler an der Uni bei uns in Magdeburg, als Doktorand derzeit und arbeite dort an meiner Promotion zum visuellen System bei Sportlern und habe mit diesem Sommer dann auch eine neue, sehr schöne Aufgabe. Und zwar bin ich im Athletikteam drin des SC Magdeburg in der ersten Handball-Bundesliga und integriere dort auch neurozentriertes Training in die Athletenvorbereitung und in das Training generell.
Jetzt bist du ja hier auf dem P-Summit, um unter anderem NKT zu präsentieren. Du hast ja schon einige Vorträge, einige Lectures und Hands-on gehabt. Und da möchte ich auch ganz gerne anfangen, bevor wir uns ganz explizit dem Thema Muskelfunktionstest widmen, würde ich ganz gerne von dir erfahren, was ist NKT?
Ja, NKT, ich mache erstmal die einfache Variante, dass wir ein schnelles Verständnis haben. Dann können wir es natürlich ausführen und ein großes Fass aufmachen. Ganz stark heruntergebrochen. Es ist ein System, was arbeitet mit Muskelfunktionstests, die faserspezifisch ausgeführt werden und nach einer bestimmten Systematik ausgeführt werden, um Fehler in der Bewegungssteuerung herauszufinden und diese anschließend auch zu optimieren mit entsprechenden Übungen. Das ist die am meisten heruntergebrochene Variante.
Jetzt die komplexe,
Variante. Bewegungssteuerung ist ein Riesenthema. Wir können dort allein schon jetzt dafür eine Stunde gerne opfern. Würde ich auch machen. Und um es ein bisschen komplexer zu sagen, Muskeltest zum Beispiel ist ja ein bekanntes Tool. Ein Muskeltest allein sagt allerdings relativ wenig aus. Ich muss wissen, was teste ich gerade überhaupt? Was ist das also neuronal gesehen, was ich teste? Und welche Reize wirken momentan? Weil ein Muskeltest ist stark abhängig von den Inputreizen. Und einen einzelnen Muskel zu testen, hat natürlich auch nur eine bedingte Bedeutung in einem integrierten Kontext. Das heißt, ich muss auch wissen, was heißt es jetzt für meine integrierte Bewegung, die ich am Ende ja optimieren will. Und das sind die Themen, die wir mit NKT adressieren, die Teilnehmer verstehen sollen und anwenden können, damit sie eben entsprechend gezielt helfen können. Das betrifft den therapeutischen Bereich, allerdings auch den sportlichen, also den Hochleistungsbereich. Weil wir teilweise, wenn wir eine Bewegungssteuerung korrigieren auf der Ebene des Kleinhirns, da findet diese Fehlerkorrektur immer statt, teilweise sehr schnelle und dramatische Effekte haben im Bereich Kraft, Beweglichkeit, Stabilität, Gleichgewichtsvermögen etc.
Für diejenigen, die noch niemals einen Muskelfunktionstest gesehen haben, die vielleicht auch nicht wissen, was es ist, wie läuft ein Muskelfunktionstest ab? Vielleicht kannst du es irgendwie am Beispiel eines x-beliebigen Muskels kurz erläutern.
Genau, also wir können es am besten mal vormachen, dass die Leute, die jetzt im Video präsent sind, dass sie das auch mal sehen können. Wir machen ganz simple Sache. Es ist auch ein klassischer Test, den man macht, auch in der Applied Kinesiology. Du machst mal wieder den Arm lang nach vorn, hältst den Arm hier und was du machst, ist, du hältst deinen Arm oben, ich drücke den nach unten und du musst reagieren darauf. Okay, wir machen das einfach mal so, blanko, ohne weitere Hinweise. Halt mal gegen. Und was wir beide jetzt merken, ist, dein Körper bringt das Signal auf in den Arm, entsprechend in dem Fall jetzt die Vorderschultermuskulatur. Du hältst dort gegen. Und was ich merke, ist, da kommt etwas an. Okay, das ist die Basis. Jetzt können wir den Bereich vergrößern und sagen, okay, was teste ich eigentlich? Weil wenn ich stark teste, wir machen es nochmal und halt mal mit aller Kraft gegen, teste ich, wenn ich das jetzt so formulieren möchte, deine Kraftfähigkeit. Ja? Also wie arbeitet dein neuromuskuläres System, um Kraft aufzubringen? Dann habe ich eine zweite Variante zu testen. Die ist ganz bedeutend anders. Und zwar teste ich die neuromuskuläre Innervation. Und die teste ich, indem ich leicht teste, während der Ausatmung teste und andere Sachen noch standardisieren muss, wie zum Beispiel die Augenposition, die Zungenposition. Also ich gebe dir mal ein paar mehr Hinweise. Zum Beispiel, du hältst deinen Nacken mal neutral, die Wirbelsäule bleibt relativ aufrecht, deinen Blick hältst du relativ normal nach vorn und wir testen bei der Ausatmung. Ja, mach mal bitte. Also tief ein- und ausatmen. Und wenn du merkst, ich drücke, dann mal reagieren. Und was ich gemacht habe, ist jetzt die neuromuskuläre Ansteuerung testen. Warum ist das ein Unterschied? Ein Unterschied ist es vor allem dessen, deshalb, weil ich gewisse Parameter kontrollieren möchte, die deinen Output beeinflussen. Also mit ganz einfachen Worten, es kann sein, dass ich in der Kraft sehe, du hast einen wunderbaren Output, du kannst Kraft erzeugen in dem Gelenk, aber es kann sein, dass wenn ich die Ansteuerung teste, deine vordere Schultermuskulatur nicht in der Lage ist, diese Ansteuerung zu gewährleisten. Und der Muskeltest wird, wie man so schön sagt, schwach. Ich bin Freund davon, nicht schwach zu sagen, sondern gehemmt. Und mit dieser Methodik können wir dann herausfinden, wie hängt es mit anderen Bereichen noch zusammen und wo kommt dieser Bewegungsfehler sozusagen her, dass dein Gehirn in dem Moment nicht weiß, wie es das ansteuern soll.
Jetzt hast du ja schon zwei quasi neue Faktoren mit reingebracht. Das ist einmal die Kopfposition beziehungsweise die Blickrichtung. Das wären eigentlich schon zwei Faktoren. Plus halt die Ausatmung. Das heißt, inwieweit ist die Ausatmung relevant in Bezug auf die neuromuskuläre Ansteuerung?
Ja, also bei der Ausatmung ist das primäre Ziel, dass wir das Zwerchfell möglichst aus der Gleichung mit rausnehmen. Was passiert ist, wenn wir einatmen und die Luft anhalten, ist das Zwerchfell auf Spannung. Okay? Genauso wie wenn du zum Beispiel eine Pressatmung machst, während wir testen. Wenn ich so einen Muskeltest mache und ich sage im Anschluss, weil der Output gut war, ja, okay, deine Kraft ist okay, ist normal, deine Ansteuerung ist normal, dann ist es leider nicht alles. Ja? Denn du kannst allein schon, indem du die Luft anhältst, eine super Stabilität erzeugen. Jeder kennt es aus der Praxis vielleicht, wenn wir ein Glas oder eine Dose nicht aufkriegen und wir wollen natürlich irgendwo Stabilität schaffen. Was machen wir? Wir ziehen die Luft an. Ja? Ähnliche Dinge passieren im Körper, zum Beispiel beim Kiefer. Wir spannen die Zähne an. Weitere Kompensationsstrategien sind zum Beispiel die Hände zusammenkrallen, die Füße krallen oder auch den Nacken anspannen. Ja? Und damit wir das alles rausnehmen aus der Gleichung, müssen wir es entsprechend kontrollieren, weil ansonsten teste ich, wenn wir ehrlich sind, eigentlich nur eine Kompensation. Ich nutze diese Informationen beim Testen, weil ich sehe, wenn ich verschiedene Muskeln teste und du machst jedes Mal das Gleiche und streckst den Nacken, dann weiß ich, okay, dass dein Hirn quasi nicht in der Lage ist, die Bereiche adäquat anzusteuern, ohne den Hals mit anzuschalten. Und das ist natürlich nicht gewollt.
Ein sehr guter Punkt, das, was du gerade am Ende gesagt hast, vor allem das nicht gewollte. Inwieweit würdest du eine Unterscheidung ziehen zwischen, ich nenne es mal, unterstützenden Kontraktionen und einem Kompensationsmuster. Ja. Also um mal meinen Gedanken nachzuvollziehen. Das hast du gerade gesagt, unter anderem die Hände ballen sich natürlich. Ich habe vielleicht mehr Spannung im Nacken. Das kann man ja auf der einen Seite als Kompensation bezeichnen, um vielleicht dann den Muskelfunktionstest leichter zu gestalten. Ja. Oder aber auch, wenn ich das jetzt vergleiche, zum Beispiel beim Kreuzheben, vor allem halt viele erfahrene Athleten, die dann schwere Gewichte heben, die werden dann tendenziell eher grinden, das heißt sich extrem anstrengen, das heißt vor allem den Kiefer auch aufbeißen, ja. Das heißt, die versuchen dann wahrscheinlich so viele Muskeln unterstützend wie möglich zu aktivieren, um dann den Lift leichter machen. Also wo würdest du ziehen zwischen einer, ich nenne es mal unbewussten muskulären Addition, um den Test leichter zu machen und vielleicht einem negativen Kompensationsmechanismus?
Ja. Sehr gute Frage und ich freue mich, dass du die fragst, weil mich fragen auch viele Leute mit dem Vorwand, ja, Kompensationen sind doch völlig normal. Ist doch okay, wenn man mehr Muskeln nutzt, in der Belastung brauche ich es doch auch. Und es ist ein klares Ja, wenn ich hoch belaste, ja, wenn ich meinetwegen Kreuzheben, schwere Wiederholungszahl mache oder ein Auto vor mich hinschiebe, dann brauche ich diese Hilfe. Ja? Und das ist auch völlig natürlich, dafür ist es ja auch vorhanden. Dein Körper hat diese Mechanismen ja, um mehr Power zu generieren. Ja? Was ich allerdings unterscheiden muss, ist, wenn ich jetzt eine simple Bewegung teste, wie zum Beispiel, du hältst nur deinen Arm oben und ich teste die Ansteuerung sehr sauber und wir sehen dort, dass das Signal einfach permanent weg ist, außer beißt deine Zähne zusammen, dann ist es quasi schon auf so einem Niveau gefestigt, dass dein Hirn, also dein Nervensystem, für, sag ich mal, relativ einfache Bewegungen schon diese Zusatzmuskeln mit anspannt, ja, oder diese Zusatzstabilitätshelfer. Und das ist dann im Sinne des Verhältnisses einfach ein Problem, weil das führt zu insgesamt Leistungsverringerung. Warum? Weil das Nervensystem letztendlich immer eine Balance möchte und wenn irgendwo zu viel Spannung ist, das weißt du selbst als neurozentrierter Trainer, dann funktioniert unser Gehirn so, wenn der Körper irgendwo zu viel Spannung hat, dann sagt er sich, okay, bevor ich mich jetzt hier verletze, reduziere ich die Spannung an einer anderen Stelle. Und im Endeffekt haben wir ein Ungleichgewicht und da der Körper immer Homöostase will, will er nicht, dass das Ungleichgewicht noch extremer wird. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben viel flexordominante Tätigkeiten im Alltag Wir machen viel mit den Flexormuskeln von der Hand. Die meisten Menschen eigentlich mit dem ganzen Körper zu viel. Aber bei der Hand besonders halt, weil wir die Hände viel benutzen, ja, und wenig in Streckung nutzen. Das bringt die Handgelenksextensoren und die Fingerextensoren in eine Situation, dass die oft gehemmt sind. Ja? Wenn wir jetzt einen Test machen, zum Beispiel deine Handgelenksextensoren testen, ja, und wir testen die Flexoren dagegen und gucken, ob deine Extensoren besser arbeiten, wenn die Flexoren mitmachen. Wir machen einfach mal ein Beispiel, dass das ein bisschen praktischer wird. Ich gucke einfach mal, ob ich bei dir das Muster finde. Gib mal deinen Arm her, mach mal Ellenbogen lang und du hältst mal bitte deine Hand hier. Und ich guck mal, wie deine Extensoren arbeiten. Mhm. Am Handgelenk hier oben, an den Grundgelenken habe ich ein gutes Signal. Mhm. Bei den Fingern merke ich, dass da eine Hemmung drin ist. Okay, halt mal gegen und kann hier relativ easy beugen. Ja, das sollte erstmal so blanko nicht sein. Jetzt können wir gucken, wo finden wir im Körper etwas, was das wieder anschaltet. Ja, also welchen Input brauchen wir, dass dein Gehirn dort wieder hinkommt. Eben habe ich die Flexoren angesprochen. Oftmals sind die Flexoren überaktiv. Ich muss mal ein bisschen Palpation machen, um zu schauen, wo wir bei dir hier ansetzen. Wir gehen mal hier so im Bereich.
Genau, also du palpierst jetzt, wie die Leute, die uns nur hören und nicht sehen, du palpierst jetzt meinen Unterarm.
Genau.
Und spürst quasi wahrscheinlich auch ein bisschen tonusspezifisch rein, wo es eventuell Restriktionen geben könnte.
Ja, genau. Also ich bin jetzt eigentlich so im Bereich Flexor Carpi Radialis, relativ oberflächlich drauf, habe einen Punkt, der einen hohen Tonus hat und berühre den einfach mal. Okay? Und halte du mal bitte die Berührung auf den Punkt. Also du berührst jetzt diesen Spannungspunkt dort auf dem Flexormuskel. Wir drehen die Hand wieder um. Ich teste die Extension in den Fingern wieder und jetzt halt mal bitte gegen. Und wir sehen hier, kann richtig schön Power reinbringen. Deine Extensoren werden verstärkt angesteuert.
Das Witzige ist, ich spüre sogar viel mehr Aktivität. Sogar bevor du angefangen hast zu drücken oder zu halten, habe ich schon das Gefühl gehabt, eine viel größere Aktivität.
Beim Anklappen des Arms.
Genau, ja.
Beim Anklappen des Handgelenks. Jetzt zeige ich dir was noch Cooleres. Vorteil für die Leute, die jetzt im Video sind. Wir nehmen den Punkt, den du gerade berührt hast, und wir gehen mal 2 Zentimeter runter, also distaler. Mhm. Berühr mal hier, jetzt halt mal gegen. Und wir sehen, hier geht es relativ easy wieder weg. Jetzt gehen wir 2 Zentimeter höher. Und hier haben wir die volle Ansteuerung. Gehen wir jetzt noch höher an den dritten Punkt. Und du merkst, ich brauche wenig Power.
Aber das Witzige ist, ich spüre es sogar. Sogar bevor du tatsächlich anfängst zu ziehen, habe ich den Eindruck oder habe ich das Gefühl, okay, wow, nee, hier ist irgendwie gar nichts. Also ich merke so eine gewisse Grundkraft, bevor du anfängst, überhaupt den Test auszuführen.
Genau. Jetzt können wir gerne das auseinandernehmen und erklären, warum das passiert. Ich würde kurz nochmal zurück zu dem Beispiel, weil wir das mit dem Kreuzheben angesprochen haben. Ja. Ich habe zum Beispiel selbst Tests gemacht mit Handdynamometer. Kollegen von mir auch, weil wir das natürlich auch ein bisschen untersuchen wollen. Das ist ein Bereich, der leider noch nicht gut erforscht ist. Und wir haben geguckt, wie ist die Handkraft? Okay, die Handkraft mit Handdynamometer gemessen. Du hast dementsprechend maximalen Output, wenn du alles reingibst. Ja? Und wir haben dieses Muster geklärt, wenn das bei dem zu Testenden vorhanden war. In dem Sinne haben wir die Flexoren released, also locker gemacht, und die Extensoren aktiviert.
Okay.
Die Handkraft bis zu 20-25% besser geworden, sofort danach. Was heißt das jetzt? Obwohl wir sehr flexorendominant sind, haben wir trotzdem noch Leistungsreserven in der Handkraft, die aber nur zurückzuführen sind zu einem ungleichen neuromuskulären Verhältnis zwischen den Agonisten und Antagonisten. Obwohl wir die Flexoren gelockert haben, also detonisiert haben, haben wir eine Zunahme der Kraft derer, einfach nur, weil dieses Verhältnis ausbalanciert war und die Extensoren sozusagen besser mit im Spiel waren, um sozusagen zu co-stabilisieren, so kann man es ausdrücken, oder co-kontrahieren. Und das hat eine Verbesserung gebracht. Jetzt zurück zum Thema Kreuzheben und generell Kompensationsmuster. Wenn der jetzt Kreuzheben macht, ja, und die Stange greift und das Nervensystem registriert an der Stange schon diese Disbalance in den Muskeln, dann wird der hundertprozentig nicht die maximale Griffkraft haben, ja, so wie wir es auch im Handdynamometer getestet haben. Und dementsprechend wird dann in der Übertragung über die Kette irgendwo ein Kraftmangel da sein. Und deshalb ist es wichtig, diese Muster aufzuarbeiten, denn bei jedem sind sie irgendwo vorhanden, aber das Verhältnis spielt halt eine Rolle, ne?
Das heißt also im Prinzip, eine Kompensation findet dann statt, wenn der eigentlich zu arbeitende Muskel unteraktiv ist und dann quasi sozusagen ein anderer übernimmt. Und das Beispiel, was ich genannt habe mit dem Grind, wo zum Beispiel noch der Kiefer zusätzlich aktiv ist, bedeutet das, A, die Voraussetzung ist, jeder an der Bewegung beteiligten Muskel hat eine notwendige Grundspannung und dann nutze ich erst on top andere Muskeln, um den Lift in dem Fall zu unterstützen.
Genau, und der zweite entscheidende Punkt ist, jeder von den Bereichen, also sagen wir mal jetzt wir bleiben mal beim Bereich Kreuzheben, die hintere Kette Wir testen die Gluteusmuskulatur und die ist bilateral gehemmt. Das ist ganz oft der Fall, weil wir eben auch so viele flexorendominante Tätigkeiten machen und alle irgendwann mal eine Verletzung hatten, gerade so am Kopf. Und wir machen jetzt die Kreuzhebebewegung. Ja, und ich brauche dort eben eine volle Ansteuerung. Und dann nehmen wir mal das Beispiel Kiefer dazu. Wenn jetzt mein Kiefer neuronal gesehen auf relativ einfacher Ebene schon überkompensiert, also ich teste meinetwegen in Rückenlage die Hüftstreckung und der Kiefer bringt die Hüftstreckung quasi schon durcheinander in der Ansteuerung. Ja? Und nichts, die Ansteuerung ist nicht optimal, bis derjenige die Zähne zusammenbeißt. Ja? Dann habe ich dort quasi das Gleiche wie im Handgelenk, was wir gerade beschrieben haben. Der wird eine super Kreuzhebebewegung machen können, rein technisch. Vielleicht, wenn er ein gutes Coaching bekommt. Aber sein Nervensystem wird trotzdem die Handbremse anziehen. Allein schon, weil dort so ein großes Missverhältnis da ist. Wenn das Missverhältnis raus ist, kann er trotzdem seinen Kiefer anspannen. Das hilft ihm dann. Ja?
Nehmen wir mal jetzt mal den Kiefer auf. Ich würde jetzt tatsächlich natürlich sagen, dass wenn ich jetzt einen Muskelfunktionstest, zum Beispiel beim offenen Kiefer mache, wirklich jetzt immer Extremfall, Muskelfunktionstest beim offenen Kiefer versus Muskelfunktionstest bei einem geschlossenen Kiefer, das natürlich immer beim geschlossenen Kiefer oder tendenziell viel besser ausfallen wird. Das würde aber gleichzeitig bedeuten, dass ich durch einen offenen Kiefer auch, ich nenne es mal, eine unphysiologische Position habe.
Ja, das ist genau der Knackpunkt. Wir haben natürlicherweise mehr Stabilität, wenn wir die Zähne zusammenbeißen. Ja, das ist allein schon auch dadurch bedingt, dass wenn wir die Zähne zusammenbeißen und zum Beispiel was Hartes essen, dann ist es natürlich von Vorteil, dass wir einen stabilen Nacken haben. Deswegen ist die Kiefermuskulatur ja auch so stark verschaltet mit dem Hals und auch viele Verbindungen über die Hirnnerven dann zum Vestibularorgan und so weiter. Das ist völlig korrekt. Deswegen werde ich, wenn ich einen Krafttest mache, auch mit einem zusammengebissenen Kiefer, ein stärkeres Ergebnis haben. Jetzt kommt das Komma aber. Wenn ich einen Test auf neuromuskuläre Ansteuerung mache, dann sollte das nicht stattfinden. Ja, wenn ich also eine relativ leichte Belastung habe, sollte das Nervensystem in der Lage sein, meine Muskeln, egal in welchen welche Fasern ich gerade beanspruche, sehr effizient und sauber anzusteuern, ohne dass hier was ankommt, weil es gar nicht erforderlich ist. Das ist eben das Thema, was wir gerade besprochen haben, dass das Verhältnis stimmen muss. Ich gehe 100% d'accord in der Meinung, dass wenn ich eine hohe Kraftlast habe, dass ich dort alle möglichen Hilfen brauche. Aber wenn ich in der leichten Form teste und sehe, dort setzt schon ganz viel ein, dann weiß ich, dass ich auch die Kraftleistung optimieren kann, wenn ich diese Ansteuerung optimiere. Weißt du, wie ich meine?
Ja, verstehe ich. Ja. Gehen wir mal zur praktischen Nutzung der Muskelfunktionstests weiter. Mich würde jetzt interessieren, inwieweit ist oder sind Muskelfunktionstests tagesformabhängig bei einem Athleten?
Auf jeden Fall, wenn ich systemisch betrachte, das ist auch notwendig, wenn man sich mit dem Thema befasst, muss man das ganze System betrachten, den Menschen als Ganzes sehen. Wenn ich zum Beispiel in einen Raum komme an dem Tag, wo derjenige sich nicht wohlfühlt, beispielsweise ich eventuell extrem gestresst bin, ja, oder der hat vorher irgendwie was gegessen, was er gar nicht verträgt, dann kann es sein, dass wenn ich den teste, die Mehrheit der Strukturen, die ich teste, mit einer Hemmung reagieren. Einfach weil sein Nervensystem zentral gehemmt wird durch irgendeinen Einflussfaktor. Ja, und das muss ich eben wissen. Des Weiteren, weil du sagst, tagesformabhängig, wenn jetzt zum Beispiel der einen hohen Stresslevel hat, macht es Testen, das feine Testen, nicht so viel Sinn, weil dann teste ich eventuell nur diesen gestressten Zustand. Ja? Das muss ich wissen und sollte ich berücksichtigen bei meiner Art und Weise, wie ich Muskeln teste. Genauso gut wie zum Beispiel die spezifische Position, in der ich mich befinde. Ja? Ist der Muskel zum Beispiel auf Länge? Teste ich ihn auf Länge? Teste ich ihn eher in der Kontraktion, also in der engeren Gelenkswinkelposition? Teste ich ihn in der sportartspezifischen Position? Und da fällt mir oft auf, dass Leute den Begriff Muskeltest beziehungsweise eine Schwäche von einem Muskel einfach zu inflationär verwenden. Ganz oft höre ich Leute, die sagen, ja, mein Gluteus feuert nicht. Ja? Oder mein Physio oder mein Athletiktrainer hat mir gesagt, mein Vastus medialis muss ich auftrainieren. Ja, zu wenig, der feuert zu wenig. Und was mir fehlt dabei ist, ich weiß gar nicht warum. Und ich weiß gar nicht, in welcher Situation und was bedeutet das jetzt. Was die Leute dann probieren, ist, die versuchen, den Gluteus zu aktivieren. Ja? Die versuchen, das Knie aufzutrainieren. Was ich mich frage, aus neurozentrierter Sicht, ist dann, okay, was ist denn überhaupt der Einflussfaktor im Nervensystem? Und es können natürlich mehrere sein, die diese Hemmung begünstigen. Wenn ich die Einflüsse habe, sagen wir mal, es sind 3 Haupteinflüsse oder 4, habe ich natürlich das nächste Problem, weil ich muss natürlich wissen, welcher Einfluss ist wichtiger? Was ist eine Hierarchie? Dazu muss ich wissen, wie funktioniert das Gehirn? welche Strukturen sind neuronal sozusagen auf höherer Ebene und wo bricht sich's runter? Ja, und das ist zum Beispiel auch Thema in der NKT, in der Ausbildung. Deswegen haben wir ein dreistufiges System, wo wir anfangen mit grundlegenden Muskelzusammenhängen und Mustern, mit der Systematik, wie testen wir, wie finden wir es heraus, wo welcher Übeltäter ist und wer ist nur das Opfer. Und Level 2 geht dann höher im Bereich Kiefer, Zwerchfell, Atmung, Rotationsbewegungen, weil das nochmal eine andere Nummer ist. Und auch sowas wie Gelenkkompressionen. Du selbst kennst den arthrokinetischen Reflex. Da gibt es mehrere Variationen von, das muss ich wissen. Und dann Level 3 geht dann an die höchsten Strukturen, an die Augen ran, an das Zungenbein, Bänderstrukturen und Narben, weil die auch einen sehr großen Einfluss haben auf die Bewegungssteuerung und dementsprechend auf die auch Kraftentfaltung. Aber auch hier nochmal der Hinweis, die Kraftentfaltung ist letztendlich das letzte Glied. Davor kommt die neuromuskuläre Innervation, weil die ist die Grundlage für die Kraft. Natürlich habe ich viel Kraft, wenn ich den ganzen Körper einsetzen kann. Aber wenn währenddessen Kompensationen zu stark stattfinden, ja, sagen wir mal, die Rumpfmuskulatur ist in irgendeiner Form gehemmt und ich brauche Ganzkörperstabilität. Jetzt braucht mein Gehirn, um den Rumpf maximal zu innervieren, braucht der immer zum Beispiel auch meine Nackenextensoren, weil die neuronal gesehen damit verbunden überaktiv sind. Heißt es jetzt nicht, dass ich keine Kraft drauf bringen kann. Das heißt aber, jedes Mal, wenn mein Rumpf arbeitet, wird mein Nacken mit angespannt. Und das will ich nur zu einem gewissen Maß, weil wenn es zu viel wird, verbrauche ich zu viel Energie. Automatisch wird wieder meine Effizienz schlechter. Und das kann sich dann unter anderem wieder in der Kraftleistung bemerkbar machen.
Und es kann dann wahrscheinlich sein, nehmen wir mal ein Beispiel vom Kreuzheben, wenn ich sozusagen beim Kreuzheben nur dann, ich nenne es mal Core-Stabilität, erreiche, indem ich sozusagen meine Nackenextension aktiviere, dann kann es ja sein, aus irgendwelchen Gründen, wie auch immer, dass plötzlich mein Nacken versagt und in dem Moment würde ja das gesamte System kollabieren, weil dann mein Rumpf nicht mehr adäquat stabilisieren kann. Also sozusagen, wenn der Kompensator aus irgendeinem Grund, das kann ja verletzungsbedingt sein, versagt, dann bricht das ganze System zusammen.
Genau, und das ist das, was eben bei Verletzungen stattfindet. Zumindest vermutet man das, weil die reaktive Stabilität, also wie deine Muskeln dann in der Situation schnell feuern, ist eben extrem abhängig von diesem Input. Und da gibt es eben die neuronale Hierarchie, Augenvestibuläres System, propriozeptives System. Und wenn wir den Input herausfinden, der in der Situation dazu führt, dass die Muskeln nicht richtig feuern, dann können wir das natürlich optimieren und für solche Situationen präventiv das verbessern.
Jetzt hast du vorhin auch angesprochen, das Thema sportartspezifisch beziehungsweise Sportart- oder bewegungsspezifischer Muskelfunktionstest. Das bedeutet natürlich auch, je nachdem, in welcher Position sich der Athlet befindet, gibt es natürlich unterschiedliche oder mögliche unterschiedliche Ergebnisse bei den Muskelfunktionstests.
Ja, ganz wichtig. Und muss man wissen, das muss man zu differenzieren wissen. Für den Zuhörer mag das jetzt vielleicht auch ein bisschen zu kompliziert wirken oder man stellt sich vielleicht die Frage, okay, wenn alles eine Rolle spielt, wie komme ich denn überhaupt zum Erfolg? Ja? Es gibt natürlich gute Systeme und Methodiken, die das herunterbrechen, wie man das herausfinden kann. Was ich letztendlich immer will, ist, dass derjenige natürlich in der Belastung die maximale Ansteuerung hat. Jetzt kann ich nicht in der Belastung dahin gehen und sein Bein irgendwie ziehen und gucken, ob da der Muskel gut startet. Ja? Das heißt, was ich mache ist, ich muss erstmal auf relativ belastungsarmer Ebene testen, zum Beispiel in Rückenlage, im Sitzen, im Stehen, ohne viel Belastung. Wenn ich da schon eine Ineffizienz herausfinde oder einen Fehler in der Steuerung, dann weiß ich, dass es in der Belastung noch viel schwerer wird für sein System, weil dort mehr Stress wirkt. Wie ich dann herausfinde, ob die Korrektur, die ich meinetwegen auf relativ belastungsarmer Ebene durchführe, auch in der Belastung wirkt, ist, ich muss ihn belasten. Ich belaste ihn also und teste ihn dann nochmal und gucke, ob die neuronale Bahnung sozusagen eingespeichert ist oder nicht. Oftmals ist es der Fall, wir nennen das sozusagen Challenge, weil es ist ein aktiver Prozess in dem Herausfinden von der Kompensation. Wir nennen das, wie gesagt, Challenge. Und dann ist es oft der Fall, dass die Muskeln wieder versagen sozusagen oder die Hemmung wieder drin ist nach einer Belastung. Das ist aber gut für mich, weil ich weiß, ich muss weiter gucken und den Faktor finden, der mir erlaubt, dass der auch nach einer Belastung 100% funktioniert. Und wenn ich erst wenn ich den gefunden habe, dann kann ich eigentlich den Athleten oder Klienten nach Hause lassen, weil sonst weiß ich ja nicht, welcher Störfaktor, welche Inputreize muss ich jetzt bearbeiten.
Jetzt hast du vorhin auch dieses Beispiel genannt, Gluteus. Das heißt, viele Leute beschweren sich darüber, mein Gluteus feuert nicht optimal. Ich sehe das tatsächlich auch aus der Perspektive kritisch, wenn der Gluteus nicht optimal arbeiten würde, dann würden wir wahrscheinlich nicht in der Lage sein, zu stehen, zu gehen oder zu laufen.
Ja.
Ich glaube, oder deiner Meinung nach, kann das eventuell sein, dass es einfach nur, ich sag mal, ein sensorisches oder man sagt auch vielleicht ein interozeptives Problem ist, dass ich einfach den Muskel nicht adäquat fühle, was aber überhaupt nichts mit der Aktivität der Muskulatur zu tun hat.
Natürlich kann es ein rein sensorisches Problem sein an der Stelle, die du beschreibst. Also jetzt, du beschreibst ja sensorisches Problem an dem Gluteus, ne, denke ich mal. Nehme ich jetzt mal an. Natürlich kann das sein. Und das ist tatsächlich oft der Fall. Von meinem Gefühl her ist das eher eine Folge oftmals, weil aufgrund von dem, dass der Körper kompensiert, ja, geht die Sensorik auch immer weiter verloren. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und am Ende fühle ich überhaupt nichts mehr. Was ich nicht fühlen kann, kann ich nicht gut kontrollieren. Aus meiner Erfahrung ist es oft aber nicht die Hauptursache, sondern eher, dass der Körper dann eine Kompensation aufbaut und irgendwo anders halt die Spannung hinbringt. Und dort ist dann so viel Spannung, dass am Hauptpunkt die Ansteuerung verloren geht.
Ich will es mal etwas komplexer und auch komplizierter gestalten. Mhm. Gehen wir davon aus, du hast vielleicht eine Übung, also ich nehme ein konkretes Beispiel. Ich hatte eine Athletin im Bereich Bikini-Klasse, also eine Wettkampfathletin, die immer wieder mir die Ohren vollgeheult hat, das muss ich so plakativ sagen, ich spüre meinen Gluteus nicht, ich kann ihn nicht optimal ansteuern. Dazu muss ich sagen, optisch war da alles einwandfrei.
Ja.
Sie hatte auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Form. Sie konnte auch gute Lasten bewegen, Hip Thrust, Kniebeugen. Das heißt, es war von den Werten, die sie hatte, ideal. Sie hat es aber trotzdem immer beklagt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Fokus nehme auf spezielle Übungen, zum Beispiel, sie hat eine Bewegung ausgeführt, Reverse Hyper, die du ja von der Ausführung her im Prinzip nur entweder über die gluteale Muskulatur ausführen kannst oder vielleicht über die Beinbeuger. Diese Reverse Hyper Übung haben wir dann auch in 90 Grad Knieflexion gemacht, um dementsprechend natürlich den Beinbeuger in eine, ich nenne es mal, mittlere Länge zu bringen, aber natürlich, soweit es geht, versucht, diese Reverse-Hyper-Bewegung, so gut es geht, aus dem Gluteus herauszukriegen.
Ja.
Worauf ich hinaus möchte, wir haben uns schon eine Übung ausgesucht, die so gut es geht den Gluteus innerviert oder den Gluteus erfordert, um die Bewegung auszuführen.
Ja.
Trotzdem hat sie gesagt, naja, ich spüre den nicht, was ja im Prinzip vom Hören her eigentlich unlogisch ist.
Mhm.
Wo würdest du sagen, ist es tatsächlich ein sensorisches Problem, wenn die Frau ordentliche Kraftleistungen hat und in der Lage ist, die Bewegung auszuführen? Oder könnte das eventuell ein anderes Problem sein, dass tatsächlich eine Kompensation vorliegt oder eine Kombination von anderen Faktoren?
Mhm. Also in erster Linie ist es natürlich ein sensorisches Problem, weil wir irgendwo auf jeden Fall ein sensorisches Defizit haben. Weil sonst hätten wir nicht einen verringerten Output. Ja? Das heißt, irgendwo ist meine Sensorleistung zu wenig.
Das Wobei in dem Fall die Frau kräftig war, das muss ich dazu sagen. Sie war, also jedenfalls bei den Kraftübungen war sie nicht schwach.
Ja, das ist ja auch gut so. Das ist aber ja der Output. Die Kraft ist ja der Output. Trotzdem sagt sie ja, sie fühlt es nicht wirklich. Das ist erstmal natürlich ein Problem, kann ein sensorisches Problem von der Stelle sein. Aber worauf ich hinaus will, ist, der Input von den Sensoren, die das hemmen, wo der fehlt, das wissen wir noch nicht. Das können ja die Augen sein, das können ja, kann auch die Nase sein, die Ohren, was weiß ich. Irgendwo ist allerdings ein sensorisches Defizit, was wir aufarbeiten müssen. Und dann kommt der Gluteus wieder ins Spiel, beziehungsweise er kommt besser ins Spiel und sie spürt ihn wieder. Erinnere dich an vor 10 Minuten, wo du sagst, wenn wir die Berührung halten, merkst du sofort, wie die Extensoren feuern. Das ist eigentlich so. Und das, worauf ich hinaus will. Wenn wir an der richtigen Stelle Input setzen, dann kommt sofort sozusagen die Aufmerksamkeit in dem Bereich wieder mehr rein, der gehemmt war. Und so muss man das eigentlich verstehen. Ich kann dir Geschichte erzählen, weil ich die gleiche Frage vor Jahren im Kopf hatte. Mein Gluteus, der hat doch das gleiche Volumen. Ich kann den doch gut anspannen. Ich merke den doch. Ne? Ich hatte die gleichen Fragen, als ich im NKT Level 1 Seminar war in London und ich war sozusagen das Fallbeispiel für Knie. Ja, und weil ich eine Arthroskopie hatte mit Kreuzbandplastik links und ich sollte beschreiben, was meine Probleme sind oder wo ich was spüre. Und ich konnte links keinen Pistol Squat machen. Die habe ich damals noch relativ häufig trainiert. Links Pistol Squat, muss man sich vorstellen, ab 90 Grad bin ich nach hinten gefallen, umgefallen, habe mich überhaupt nicht stabil gefühlt. Davor war alles gut. Nun wissen wir ja, je tiefer wir reingehen, gerade so in dem Bereich von unten rausdrücken und alles unter 90 Grad, ist natürlich der Gluteus ordentlich belastet. Und ich war sozusagen das Fallbeispiel. Was wir gemacht haben, ist, wir haben alle möglichen knieumgebenden Muskeln auf die neuronale Innervation getestet und alles war safe. Und mein Gluteus-Test war quasi eine Katastrophe. Und die Ursache, in der, warum der so stark gehemmt war, ist ein Muster, was ganz häufig stattfindet, ist, dass der Popliteus, ist der kleine Muskel in der Kniekehle, sozusagen überaktiv war. Das ist ganz oft so nach Arthroskopien. Wir detonisieren den Popliteus und aktivieren den Gluteus. Und was passiert ist, ich merke den erstmal viel stärker beim Testen und ich mache einen Pistol-Squat fehlerfrei, ohne umkippen und 51 Leute klatschen. Und ich dachte, was ist hier los? Ja? Und ich hatte genau die gleiche Frage. Ich habe gesagt, hey, wie kann das sein? Ich habe genau den gleichen Querschnitt, zumindest gefühlt. Ich kann den super kontrahieren, kann doch nicht wahr sein. Aber der Unterschied ist, der feuert zwar, der funktioniert auch, aber der funktioniert nur in Abhängigkeit von anderen Strukturen. Der funktioniert sozusagen nicht entkoppelt. Und das ist das, was wahrscheinlich deine Athletin sagt, wenn sie sagt, ich fühle den nicht so richtig. Er fühlt ihn sicherlich irgendwo, wo er richtig anspringt und wo er mitmacht. Aber ich glaube, was sie vielleicht unbewusst wahrnimmt, ist, da könnte irgendwie mehr kommen. Ja, und das ist oftmals so, wenn Kompensationen vorhanden sind.
Das heißt, es hätte sein können, zu dem Zeitpunkt, wo du Probleme mit der Pistel hattest, du hättest vielleicht ganz normal regulär Kniebeugen ausführen können, aber in dem Moment, wo du auf unilateral übersteigst, dann versagte Gluteus. Oder würdest du sagen, naja, auch bei bilateralen Bewegungen wird natürlich eine Seite vom Gluteus auch Auswirkungen auf die Gesamtbewegung haben, unabhängig davon, ob sie unilateral oder bilateral ist?
Ja, letztendlich muss ich das testen. Pauschal würde ich dir jetzt sagen, natürlich hat es immer eine Auswirkung. Ich muss es natürlich testen. Ich gehe aber davon aus, wir wissen ja, das Nervensystem funktioniert so, wenn irgendwo ein Bereich ist, wo eine schlechte Vorhersehbarkeit ist, ja, dann findet dort immer eine Hemmung statt, meistens motorisch auch. Und das wirkt sich natürlich auf viele Bewegungsmuster aus. Das kann sich bilateral auswirken, beim bilateralen Squat kann auch einseitig nur wirken. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass diese Kompensationen, die sind teilweise 20, 30, 40 Jahre sind, die bestehen, bis jemand tatsächlich schaut, wo kommt das tatsächlich her und wie löse ich das? Ja.
Mhm. Kann es dann sein, wenn ich jetzt wirklich diese Kompensationsmechanismen habe, die mich quasi ein Leben lang begleiten, die sozusagen das System laufen lassen, dass zum Beispiel, wenn ich dann eine Verletzung erleide, dieses, ich nenne es mal kompensatorische Konstrukt, komplett den Bach runtergeht und danach, aufgrund dessen, dass ich vielleicht nicht mehr nach der Verletzung adäquat kompensieren kann, ich meine Kompensationsfähigkeit verliere und trotz vielleicht einer Rehabilitation ich mich danach immer weiter und weiter verletze, weil der Körper erstmal lernen muss, ohne diese Kompensationsmuster wieder Leistung zu erbringen.
Auf jeden Fall.
Ja. Also am Beispiel Fußball erlebe ich das häufig, dass Fußballer, die vielleicht mehrere Saisons verletzungsfrei sind, dann kommt es zu einer Verletzung und plötzlich häufen sich diese.
Mhm. Ja, ganz klar. Wir können ein Beispiel nehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Rücken nur relativ eingeschränkt in dreidimensional bewege. Ja? Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass meine Rumpfmuskulatur ganz gut feuert, wenn mein Rücken relativ neutral ist. Wenn ich den Rücken jetzt allerdings in den Extrembereich reinbringe, vielleicht in eine Hyperextension, weil das Gehirn es einfach nicht gewohnt ist, wird es in der Situation eher in den Schutzmodus gehen und die Rumpfmuskulatur wird nicht optimal angesteuert. Die wird reflexiv natürlich trotzdem arbeiten, weil sie will nicht, dass ich auseinanderfalle. Ja, ich will nicht nach hinten fallen, da wird was passieren. Aber dieses Muster ist erstmal schwach. Und jetzt kann ich zwei Sachen machen. Ich kann das auftrainieren, dann wird es besser. Ich kann auch sagen, okay, ich teste den Athleten in der Position und gucke, an welcher Stelle muss ich Input geben, dass du auch in deiner neuen Situation eine volle Ansteuerung hast. Mhm. Und das finde ich das Coole. Wir können die Bewegungsmuster generell verbessern, indem wir einfach uns viel besser und komplexer bewegen. Aber ich kann auch ins Nervensystem reinschauen, in eine neue Position gehen und dann testen, okay, welchen Input muss ich ihm geben, dass du auch in der neuen Position vielleicht schon jetzt effizienter arbeitest und nicht erst in 3 Wochen, wenn dein Gehirn sagt, cool, habe ich jetzt schon 10-mal gemacht.
Weißt du? Bleiben wir mal bei Input geben. Den Input, den du mir vorhin gegeben hast, als es darum ging, meine Fingerextensoren und meine Handextensoren quasi zu testen, das war ja nur eine Berührung. Das war erstmal, hast du mich berührt und habe ich einen spezifischen Punkt berührt. Und ich kann das natürlich nachvollziehen, vielleicht der Hörer oder der Zuschauer nicht, der wird sich wahrscheinlich fragen, naja, wie kann denn eine einfache, lokale Berührung, sogar relativ drucklos, wenn ich das so sagen möchte, wie kann das einen so extremen Unterschied bringen? Mhm. Also das ist ja, wo die Leute sagen, ja gut, ich berühre ja nur. Also man stellt sich ja vor, es gibt irgendwelche fancy therapeutische Techniken und Maßnahmen, aber das ist ja nur eine Berührung. Also wie kann eine einfache Berührung wirklich so einen großen Effekt haben?
Ja, also ich möchte gern 2 Erklärungsansätze geben. Es gibt mehrere Varianten. Neurozentriert sprechen wir einfach über Inputreize. Ich gebe einen Input in dem Sinne, dass ich die Sensoren stimuliere. Das denke ich mal auch, was eher zu dem Podcast passt jetzt und wo wir uns eher darauf beschränken. Eine zweite Variante ist eine bioenergetische Erklärung, ja, weil wir bioenergetische Felder haben und auch unser Körper in gewissen Wellen sozusagen spürt, was mit uns gerade passiert. Es ist ein bisschen weiter das Thema. Vielleicht beschränken wir uns auf Teil 1, der auch sehr gut erforscht ist. Und zwar geht es um neuronale Rückkopplungsschleifen. Wir haben also, wenn wir einen motorischen Output testen, beispielsweise jetzt deine Fingerextensoren, dann haben wir den Teil, der vom Gehirn in die Muskulatur geht und deine Muskeln zum Anspringen bringen muss. Das ist der motorische Teil, ja, der ausführende Teil. Und wir haben einen zweiten Teil, quasi die andere Hälfte des Kreises, ist der Input-Teil, den dein Körper über deine Sensoren wahrnimmt und die Sensoren leiten diese Informationen zum Gehirn. Wenn ich jetzt einen Teil berühre und dein Output wird besser, ja, dann ist es sozusagen ein geschlossener Kreis. Dann weiß ich, das, was ich da gerade berühre, hängt genau mit dem Output zusammen, den wir gerade testen. Und interessant ist, wir haben es auch gerade demonstriert, der Punkt ist hier und ich habe einen besseren Output. Der Punkt ist 2 Zentimeter darunter und der Output ist weg. Und so spezifisch ist das Nervensystem. Wenn wir also die Sensoren an der Stelle stimulieren, dann ändert es dein Output, an der anderen Stelle vielleicht nicht. Und ja, das macht es im Endeffekt dann auch spannend, weil wir können genau sehen, an welchen Punkten müssen wir arbeiten, um bei dir eine Bewegung zu optimieren.
Mhm. Das heißt, ich könnte auf der einen Seite, könnte ich eventuell diesen sensorischen Reiz vor der Motorik setzen, aber auch zeitgleich mit der Motorik, weil um diese genau. Feedbackschleife zu haben, müsste ja quasi der sensorische Reiz gleichzeitig erfolgen.
Ja.
Es gibt ja eine zeitliche und eine räumliche Summation im Sinne der Generierung eines Aktionspotenziales im Kortex. Bedeutet also, ich kann entweder bestimmte Reize nacheinander setzen, das ist eine zeitliche Summation. Räumlich bedeutet, ich setze mehrere Reize gleichzeitig. Mhm. Also hätte ich quasi die Möglichkeit zu sagen, naja, ich gebe erstmal einen sensorischen Stimulus, danach erfolgt quasi die Motorik. Also zwei eventuelle Reize nacheinander, wenn ich so sagen möchte, weil der motorische Output benötigt ja auch eine gewisse Reizsetzung.
Ja.
Oder ich mache das gleichzeitig. Wenn du jetzt mit Athleten zusammenarbeitest und es geht darum, mit bestimmten Reizen den motorischen Output zu verbessern, hast du da ebenfalls eine bestimmte Maßnahme, wo du sagst, okay, in dieser Kombination funktioniert das am besten?
Ja, ganz klar trenne ich da eigentlich zwei Bereiche. Einmal, wo ich sensorisch aufarbeiten muss. Dort arbeite ich eher auf Rezeptorebene und dort, wo ich tatsächlich sensorisch sozusagen herunterregulieren muss, dort arbeite ich eher am Gewebe und zwar mit detonisierenden Maßnahmen, mit zum Beispiel Active Release Technik oder mit myofaszialen Techniken, myofaszialen Stretching, auch wenn es gut funktioniert, muss man immer testen, mit Mobility Drills, ja, was ja dein Thema ist. Allerdings muss ich vorher halt genau wissen, okay, den Bereich muss ich auch neuronal sozusagen herunterregulieren, ja, oder muss ihn quasi freier machen, dann macht es total Sinn. Das wäre jetzt bei dem Beispiel von dem Unterarmflexoren wäre das der Fall. Wir müssten also hier sozusagen Entspannung reinbringen und dann Nervensystem sagen, okay, dort ist jetzt weniger Tonus. Wir können auch zentral rangehen, von oben nach unten und sagen, okay, was reguliert die Muskelspannung auf der Seite und stimulieren hier oben. Und deine Muskelspannung generell wird weniger auf der Seite über den Hirnstamm. Ja, das kennst du auch. Oder über sensorische Reize auf der anderen Seite. Das ist allerdings eher ein allgemeiner Approach, wenn man so will. Der spezifische Approach, sozusagen die Sniper-Variante, wäre jetzt, wenn wir genau herausfinden, wo brauchst du genau diesen Input, dass dort weniger Spannung ist. Und wie beendest du die Schleife, indem du den unteraktiven Teil dann aktivierst und dann reprogrammiert sich das um. Dann entspannen deine Flexoren und deine Extensoren sind quasi dauerhaft online und dann ist alles gut. Ja? Der andere Teil ist, den ich mache, wenn ich jetzt wirklich einen Bereich habe, der sensorisch unteraktiv ist, das ist vor allem nach Verletzungen der Fall und bei Narben. Da muss man dann tatsächlich gucken, welche Rezeptoren arbeiten nicht genau. Ja? Ist es spitz, ist es dumpf, ist es warm, kalt, Vibration, was auch immer und muss das dann aufarbeiten. Ja? Genau, also es gibt einmal den Teil, wo ich eher detonisiere und Spannung runternehme und sozusagen sensorisch etwas runter reduziere. Das ist ein bisschen paradox, weil in dem Moment arbeite ich auch sensorisch, weil ich zum Beispiel jetzt meine Hand drauf habe. Aber diese Detonisation im myofaszialen Gewebe, die kann extrem viel machen mit dem Output.
Also quasi, dass sich das System selber reguliert. Ja. Das heißt also im Prinzip, wenn ich einen Hypertonus habe, kann ich den herabregulieren. Und wenn ich einen Muskel habe, der Hypotonus, kann ich den raufregulieren.
Genau. Und um das ein bisschen zu vereinfachen auch nochmal, wann gehe ich eher zentral ran von oben? Wann gehe ich eher an die Strukturen ran? Würde ich gerne das Beispiel bringen, bilaterale Problematiken und unilaterale Sachen. Wenn ich eher ein Muster habe, was sich, sagen wir mal, über dein rechtes Knie zur linken Schulter zieht und vielleicht hängt es auch noch zusammen, das kann ich austesten, dann weiß ich, okay, das ist wahrscheinlich eher ein biomechanischer Hergang. Ja? Wenn es vielleicht noch über genau eine myofasziale Linie verknüpft ist, noch einfacher, dann weiß ich, dass es über die Faszien dann zum Erfolg führen wird. Wenn das eher eine Sache ist, die komplett auf einer Seite ist, zum Beispiel nur die linke Körperseite und dann natürlich mehrere Gelenke, dann weiß ich, okay, es ist mehr das Stammhirn. Oder wenn etwas bilateral ist, dann wissen wir, okay, wir müssen am Zentrum arbeiten. Ja, so, dass, um das vielleicht ein bisschen herunterzubrechen, wann man eher was macht.
Mhm. Ja. Jetzt gibt es wahrscheinlich einige, ich sag mal, Kritiker, die würden dann sagen, naja, solche Muskelfunktionstests ist eine komplett subjektive Angelegenheit, weil der Tester entscheidet ja selber, spürt er etwas oder spürt er nicht. Es ist überhaupt nicht objektiv nachzuvollziehen, inwieweit diese Tests tatsächlich Sinn machen. Ja. Was würdest du aus deiner Erfahrung und auch aus dem, was du gelernt hast, quasi gegenhalten? Vor allem, weil du ja nicht nur die NKT-Ausbildung hast, sondern auch durch deine Arbeit an der Uni. Denke ich mal schon, dass du natürlich auch da einen wissenschaftlichen Approach hast, dass man ja nicht sagen kann, naja gut, das ist ja nur irgendwie, ich fuchtel einfach ein bisschen herum, ich spüre mich hinein und es ist wirklich nicht subjektiv. Also was würdest du tatsächlich da gegenhalten, gegen diesen Kritikpunkt?
Also ich habe ein bisschen Glück in der Sache, weil ich kann ein bisschen Evidenz dagegen legen. Das heißt, es gibt gute Untersuchungen, die zeigen, dass die auch die Interrating-Reabilität und die Validität ganz gut ist, also zwischen 70 und 80, also 0,7, 0,8, das ist ganz gute Werte, für wo man halt geschaut hat, okay, wie stark abhängig ist zum Beispiel der Output von einem Muskeltest von dem Untersucher. Und die Werte sind, können sich gut sehen lassen. Was ich dazufügen muss, ist, dass es natürlich ein Stück weit auch eine Kunst ist der Anwendung. Ja? Das heißt, man braucht ein bisschen Erfahrung, man muss das Ganze üben. Und was ich immer sage, ist, man muss es auch mit dem Klienten Zusammenspiel machen. Für mich ist es immer so eine Art gemeinsame Detektivarbeit. Und oftmals sind die Muster, die dann wirklich was ausmachen, das sind Momente, wo wir beide sagen dann, boah, krass, das ist deutlich anders. Und da merkt man es auch wirklich sehr extrem. Und da könnte man auch sehr guten objektiven Test machen, meinetwegen EMG-Test und das eben auch gut schnell nachweisen. Mhm. Ja? Die Befundlage ist ganz gut, wie gesagt, ist nicht optimal, ist nicht sehr, sehr breit beforscht. Kommt viel aus der Applied Kinesiology, da kommt auch immer mehr mittlerweile. Es gibt viele Dinge, die noch nicht so gut erforscht sind, wie zum Beispiel eben diese vervielfältigen Reizsetzungen gleichzeitig und was passiert neuronal gesehen mit den ganzen Schleifen, die dort passieren. Da muss ich aber ganz klar sagen, dass es halt sehr tolle Ansätze gibt, zeigen, dass es halt in der Praxis sehr, sehr hilfreich sein kann. Mhm. Ja? Also es kommt ein bisschen darauf an jetzt in der Bewertung, ob ich eher jemand bin, der dort sehr, sehr stark auf Evidenz pocht sozusagen. Da würde ich dann entsprechend ein vorsichtigeres Gespräch führen. Wenn man aber wirklich Dinge haben will, die in der Praxis auch gut funktionieren, sollte man sich dort ein bisschen entfernen.
Ja, okay, wunderbar. Nehmen wir das mal tatsächlich als Abschluss, das, was du gerade gesagt hast. Zum einen, vielleicht hört man das auch, dass das Wetter hier ein bisschen zuzieht und ich möchte nicht, dass wir gleich im Regen stehen, beziehungsweise dass man aufgrund des Windrauschens nicht mehr hören kann. Aber auf jeden Fall erstmal danke, Daniel, für deine Zeit. Wo kann man mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
Ja, also könnt gerne auf meiner Website schauen, www.danielmüller-nbt.de. Oder auf meinem Instagram-Channel, Facebook-Channel. Natürlich über Perform Better könnt ihr euch die Ausbildung anschauen. Wie gesagt, NKT Level 1 ist jetzt in Deutschland hier fast aus den Kinderschuhen raus. Seit letztes Jahr, Januar, haben wir die Ausbildung und nächstes Jahr bieten wir Level 2 wahrscheinlich an. Dann hoffentlich irgendwann Level 3. Im internationalen Bereich ist das schon sehr, sehr viel präsenter. Wir haben die Ausbildungen im Bereich Australien, Afrika, Asien, ganz Amerika eigentlich, mit sehr, sehr vielen Anwendern international, über 6.000, die auch dann, wenn man neuer Practitioner ist, die einem dann helfen, weiterzukommen. Dann natürlich über den Instagram-Channel und Facebook von David Weinstock einfach mal nachschauen. Und
ich werde es auch in die Shownotes mit eintragen, genau, damit wer Interesse hat, sich das dementsprechend noch anschauen kann. Okay. Wunderbar. Daniel, also auf jeden Fall NKT-Fortbildung bei dir hier in Deutschland steht bei mir auch noch auf der To-Do-Liste. wenn nicht dieses Jahr, dann spätestens nächstes Jahr. Deswegen, weil mich das auch persönlich sehr interessiert hat, nochmal vielen Dank für deine Zeit hier auf dem FT-Summit.
Danke dir.
Und dementsprechend dir noch viel Spaß, dir einen schönen Abend.
Bis dann. Danke, danke. Danke für die Erinnerung.
Okay, cool, super.